Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Und Andreas, welches KI-Tool nutzt du am meisten?
Ja, zurzeit ChatGPT, weil wir da natürlich eine Enterprise-Version haben. Aber bis letztes Jahr habe ich noch 3 Pro-Tools genutzt und viel Geld bezahlt dafür, um up-to-date zu sein. Aber das war mir dann zu teuer irgendwann.
Ja, aber ich glaube, die Antwort hätte jetzt unseren heutigen Gast nicht ganz so gefreut.
Der ist nämlich Gemini nutze ich auch. Und damit ist ja schon klar, wer heute da war, oder?
Ja, Philipp Justus, der Vizepräsident Google oder Vice President Google Central Europe und Deutschlandchef für über 30 Länder verantwortlich. Und Google arbeitet daran, dass Deutschland digitaler wird, dass die Unternehmen KI nutzen. Ist natürlich immer mit dem, was dann aus deutscher Perspektive kommt, Gedanken dabei, irgendwie müssen wir auch noch souverän bleiben. Aber da glaubt Google auch die richtige Antwort drauf zu haben.
Ja, und die hatten auch, ich hatte das mal rausgesucht, 23 eine Analyse machen lassen. Und damals schon war, dass fast 50% der Unternehmen KI einsetzen und auch Produktivitätseffekte haben. Also das fand ich ganz spannend. Und er hat das ja auch bestätigt quasi, ne? Dass er schon die Rückmeldung hat, dass viele schon KI nutzen.
Und wir müssen sie auch nutzen, um wieder in mehr Produktivität und in Wachstum zu kommen, sagt Philipp Justus.
Genau.
Was er uns noch so erzählt hat, hört ihr in der Folge. Bleibt also dran, abonniert uns und rettet uns.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Mein erstes Handy war ein Hagenuck-Handy. Ein deutscher Hersteller, den es, glaube ich, schon lange nicht mehr gibt.
Nee, ist wie so einige Telefonen. Welche App ist da am häufigsten in Gebrauch heute, natürlich?
Bei mir? Ich schätze mal, das ist Gmail.
Okay. Welche technologische Superkraft hätten Sie gerne, wenn es die gäbe?
Ich hätte gerne die technologische Superkraft, mir noch mehr Dinge gut merken zu können und dann sofort abrufen zu können. Das können Rechner also, ganz gut und als Mensch bin ich ein bisschen limitiert.
Und wenn Sie Ihren Namen nennen müssten, so wer ist so zurzeit der Tech-Denker, Vorausdenker der Zeit oder Frau natürlich auch?
Für mich ist das Demis Hassabis. Das ist ein Kollege von Google DeepMind, der letztes Jahr einen Nobelpreis für seine KI-Innovation AlphaFold gewonnen hat.
Naja, nicht schlecht. Und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
An unglaubliche Möglichkeiten, die da vor uns liegen, die aber noch ausgeschöpft werden wollen.
Die berühmte Luft nach oben. Absolut. Und wie das genau funktionieren kann, das besprechen wir heute mit Philipp Justus. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ich stelle Sie einmal noch ganz kurz vor. Sie haben mal BWL studiert an der WHU in Koblenz, aber auch Auslandsstationen gehabt in Frankreich und in den USA bei der Boston Consulting Group. Unterwegs gewesen, dann längere Zeit bei eBay, da auch eBay Deutschland mit aufgebaut, Europachef gewesen, aber auch das US-Auktionsgeschäft mit geleitet, CEO von Zanox
genau.
Gewesen und seit 2013 bei Google unterwegs, zunächst als Deutschlandchef und heute eben Vice President Central Europe, also verantwortlich für über 30 Länder.
Ja, genau.
Das ist schon mal was.
Ja. Meine Frage, erste Frage, was suchen Sie am häufigsten über Google?
Google Sie überhaupt?
Ich google ständig. Das ist nicht nur berufsbedingt, sondern auch, weil ich immer neugierig bin, Dinge zu finden. Was suche ich am häufigsten?
Gibt's da
was? Was esse ich heute?
Namen nicht?
Den suche ich nicht so häufig, aber ich lese tatsächlich im Moment ganz viel natürlich über Technologie und über KI. Das ist auch berufsbedingt, das interessiert mich sehr. Und da gibt's einfach eine Menge, was passiert und eine Menge, was ich noch nie weiß.
Keinen Assistenten dafür, der einen das gleich liefert und man nicht mehr googeln muss?
Das ist ja ein Teil der Google-Suche. Ja. Das Gute ist, dass wir in die Google-Suche jetzt mehr und mehr KI einbauen, die sowohl Suchergebnisse, wie man sie kennt, liefert, als dann aber auch, ich sag mal, Erklärungstexte. Also wir nennen das Übersichten mit KI, die dann eingebaut sind. Dann sehen Sie am Beginn der Seite einen Text, wenn Sie eine kompliziertere Anfrage gehabt haben. Und das finde ich sehr hilfreich.
Und macht man dann aber zur Marktbeobachtung dann auch mal so ein bisschen Perplexity ausprobieren oder so, weil viele sagen ja auch, das ist, ja, manche sagen das neue Google oder manche sagen, sie nutzen Google gar nicht mehr. An den Zahlen kann man es vielleicht noch nicht ganz so ablesen, aber nichtsdestotrotz gibt es zumindest in der Tech-Bubble einige, die das schon machen.
Ich nutze natürlich auch mal Wettbewerbsprodukte, um zu sehen, was die gerade so machen, wo wir stehen
und
wo die
gut?
stehen. Ich finde das total inspirierend. Ja. Ich glaube, dadurch, dass jetzt auch in den letzten Jahren neue Spieler mit an den Markt gekommen sind, die vorher noch gar nicht da waren, bewegt sich die ganze Technologieindustrie schneller. Es passieren schneller Innovationen und auch wir verbessern unsere Produkte schneller.
Mhm.
Genau, das macht ja immer so ein Schritt für Schritt jeder ChatGPT. Dann kommt der nächste Gemini mit neuen und dann kommt Perplexity jetzt noch mit auf den Markt und so weiter. Gibt's diesen First Mover Geschichte, die es mal früher neuen Marktzeiten gab, wird's die ja auch geben, dass der zuerst da war, zuerst schnell groß wird, gewonnen hat, oder wird sich das so viel verteilen, dass das für jeden was bringt?
Ja, das ist eine vielschichtige Frage, weil auch KI ein vielschichtiges Thema ist. Es gibt ja nicht nur Chatbots. Es gibt ja KI in ganz vielen Bereichen, nicht? Also wir bei Google sehen KI als eine Plattformtechnologie, die einerseits Dinge wie unsere Suchergebnisse verbessern wird, andererseits aber auch Dinge ermöglichen wird, die vorher noch gar nicht gingen. Also einen Assistenten zu haben, der mir nicht nur was beantwortet, sondern vielleicht auch was für mich erledigt. Das ging vorher noch gar nicht. Also das ist dann auch sozusagen die Erweiterung eines Produktes, wo vorher gar keins war. Oder ich denke an Google Translate, das gibt's seit 20 Jahren, aber mit KI ermöglicht mir Google Translate auf einmal meine Kamera auf ein Menü auf Französisch zu halten und dann eine deutsche Übersetzung zu bekommen. Das geht nur mit KI. Also KI ist für mich da eine Querschnittstechnologie, die in ganz vielen Bereichen Innovationen ermöglicht. Und da glaube ich nicht daran, dass immer der Erste sozusagen die beste Lösung hat, sondern wir bauen aufeinander auf. Technologie bringt auch wieder, oder Innovation bringt wieder neue Innovationen. Das ist ja das Schöne an Technologie.
Google hat ja auch tatsächlich viel Budget, was die Forschung betrifft, hat auch sehr viel Grundlagenforschung mitgemacht, was generative künstliche Intelligenz angeht. Also alles das, was wir dann unter erstmal ChatGPT oder OpenAI erstmal kennengelernt haben. Und da biege ich auch schon Richtung meiner Frage ab, weil am Anfang und eigentlich auch immer noch ist OpenAI mit ChatGPT natürlich sehr groß gemacht worden auch. Also es hatte eine sehr große Aufmerksamkeit. Und dann hießen wir ja, Google kommt hier irgendwie eigentlich zu spät. Komisch, weil eigentlich kommt das ja auch irgendwie mit von Ideen. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich erlebe KI schon als etwas, was uns seit deutlich mehr als 10 Jahren nicht nur beschäftigt, sondern indem wir auch bei Google große Forschungsergebnisse und dann Produktanwendungen entwickelt haben. Und ich möchte mal die Uhr zurückdrehen ins Jahr 2015. Da erinnern Sie sich vielleicht noch an AlphaGo. Das war nämlich ein Programm von Google DeepMind, was Go spielen konnte. Und auf einmal konnte das besser als die besten Go-Spieler der Welt spielen. Das war ein Riesendurchbruch, der war natürlich KI-basiert. Und darauf folgten weitere Innovationen, alle auf Grundlage im Grunde derselben Forschung. Ein Chess-Programm, also ein Schachprogramm auch mit diesen Algorithmen. AlphaFold folgte daraus. Das ist Proteinfaltung, ein Modell, was die Faltung von Proteinen vorhersagen kann, die 3D-Struktur. Also wenn Sie die Sequenz der Proteine kennen, wissen Sie noch nicht unbedingt, wie das eigentlich aufgebaut ist und funktioniert. Man braucht es aber für die Arzneimittelforschung. Und da AlphaFold war dann der nächste Schritt in dieser Forschungsentwicklung. Insofern, KI hat für uns seit über 10 Jahren eine ganz große Bedeutung. Ich glaube auch, dass wir bei Google da viele bahnbrechende Dinge gemacht haben.
Glaube ich auch, nur jetzt an den User, an mich als normalen Otto-Normalverbraucherin, die vielleicht da jeden Tag mit unterwegs ist. Das kam dann aber nicht unbedingt so als erstes von Google.
Ja, wo es hätte sein können. Sie sprechen ChatGPT an, die natürlich auch ein tolles Produkt auf den Markt gesetzt haben. Das muss man auch sagen, haben sie gut gemacht. Ja. Wir haben mit Google Gemini nicht nur ein Modell, sondern auch ein Chatbot, möchte ich gar nicht sagen, weil das viel mehr kann als nur eine Unterhaltung zu führen. Es kann auch sozusagen Assistenz sein. Und da würde ich Sie einladen, das mal auszuprobieren.
Ja, darum geht es ja gar nicht. Mich hat ja interessiert, wie Sie das denn erlebt haben, weil dann doch auf einmal OpenAI von hinten kam und dann hier sind wir und zumindest für einen Moment keiner über Google gesprochen hat. Das war.
Aber ich nehme das genau als das wahr, was es auch ist. Und das ist Technologiewettbewerb. Ja. Wettbewerb um die beste Idee, um Innovation. Und da kommt mal da eine mit einer tollen Idee und dann der nächste. Und natürlich ist unser Anspruch, dass wir Google auch mit KI powern wollen.
Naja, ich habe letztes Jahr drei Chatbots gebraucht für die Fußball-EM.
Oh ja.
Den haben wir auch öffentlich gemacht, eine Prognose gewagt für jedes Spiel. Und der wurde in unserer Gruppe Zweiter. Also hat nichts mit KI am Ende des Tages zu tun, sondern wer konsequent Tipps abgibt und konsequent bleibt, kann eigentlich nur gewinnen. Ne? Wie jemand, der immer 2-1 tippt, hat auch die größeren Chancen.
Ich weiß nicht, ob wir Gemini auf Fußballprognosen programmiert haben. Das wäre mir noch.
Nee, das habe ich ja dann gemacht. Aber das führt mich ja zum Punkt. Ich habe das seit vor 2 Jahren, das begann, mit ChatGPT das beobachtet und alles gemacht. Ich habe letztes Jahr viel Geld ausgegeben für die Pro-Version, um das wirklich durchzutexten. Ich stelle aber fest, es wird jetzt immer komplexer. Eigentlich war das Versprechen, KI wird unser Leben vereinfachen. Und ich sehe es mal so wie das erste iPhone, das war ja super easy, da musste man nicht viel machen. Jetzt, wer jetzt meint, dass die Bedienungsanleitung durchzublicken, der dem glaube ich kein Wort. Und ich habe das Gefühl, dass bei KI, zumindest bei den Chatbots, das auch immer komplexer wird. Da kommt immer mehr Funktionalität rein. Um die zu durchdringen, muss ich doch immer viel mehr Zeit investieren, um sie wirklich gut anzuwenden. Also kommen wir da wieder hin zu diesem Versprechen? Es soll ja unser Leben vereinfachen eigentlich.
Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Also bei Google wollen wir das so einfach wie möglich machen, dass so viele Menschen wie möglich den Nutzen von KI auch wirklich sehen und fühlen können. Google ist sehr stark eine Company, die baut Produkte für alle, nicht nur für wenige, nicht nur für wenige Experten oder wenige, die sich's leisten können, sondern unsere ganze Philosophie bei Google ist eigentlich immer for everyone, für alle Produkte zu bauen. Das bedeutet, die müssen einfach sein. Ich glaube, die Google-Suche ist nach wie vor einfach zu bedienen. Gemini ist einfach zu bedienen. Aber wenn Sie das Gefühl haben, nee, das wird über Zeit schwerer, dann ist das natürlich Feedback, was wir ernst nehmen müssen.
Man muss mehr Zeit investieren. Ja. Es sollte ja intelligenter sein.
Er macht
sein.
Aber auch komplexe Dinge.
Wir machen komplexe Dinge. Vor einem Jahr gab es ja diese ganze Diskussion, muss man überhaupt erst lernen, wie man Prompts schreibt? Gibt es sowas wie Prompt Engineers? Ich glaube, da kommen wir gerade wieder weg davon. Denn unser Ansinnen und unser Ziel ist es, so einfach wie möglich einen Prompt schreiben zu können oder eine Anfrage stellen zu können. Das soll nicht kompliziert sein. Das soll eigentlich für jeden, von einem Schüler über einen Studenten, über, sage ich mal, erwachsene, ausgewachsene Menschen, soll das einfach sein.
Na gut.
Wie KI-affin sind denn die Deutschen aus Ihrer Sicht?
Sehr. Und ich nehme da eine Begeisterung für neue Technologien wahr, die nehme ich zugegebenermaßen noch stärker auf der Konsumentenseite wahr und noch etwas weniger auf der Unternehmensseite. Mhm. Also wenn wir ein neues KI-basiertes Feature einführen oder wenn Gemini verfügbar wird oder wenn wir jetzt, ich spreche nochmal über ein anderes Produkt, Notebook LM, das ist so ein Produkt, das ermöglicht mir, Dokumente zusammenzufassen und daraus einen kleinen Podcast zu machen. Mhm. Also wir sprechen hier in einem Podcast, der ist noch menschengeneriert. Es gibt auch schon die Möglichkeit, aufgrund ihrer eigenen Dokumente einen Podcast sich selbst zu erstellen. Das wird in Deutschland total viel ausprobiert. Und mit großer Begeisterung.
Ich nutze das als Multi-Agent-Rug-Modell sozusagen. Das ist ja ein Mini-Retrieval-Augmented-Generation-Modell.
Ja, das noch viel schöner gesagt
als ich. Ich hatte letztens, wir hatten, als der Börsencrash war, der Kleine, hatten wir ganz viele Interviews dazu. Und da habe ich die ganzen 20, 30 Interviews transkribiert, da reingepackt. Und dann konnte ich dem quasi einen Text geben von einem Autor und sag, such mir die besten Zitate raus aus den Interviews.
Ja, super.
Und dann quasi hat der haargenau die Zitate rausgesucht, die man eigentlich bräuchte. Sonst hätte ich die alle durchschatten müssen, durchlesen müssen und so. Das ist wirklich ein cooles Tool, muss ich sagen.
Ja, und ich sehe das auch bei zum Beispiel Bildgenerierung, bei den Tools, die ermöglichen, aufgrund eines Textprompts dann ein Bild oder auch ein kleines Video zu generieren. Das wird in Deutschland ebenso begeistert aufgenommen wie in anderen Ländern. Die zweite Beobachtung ist nur, dass in Unternehmen es länger dauert, bis es dann in sozusagen Unternehmensanwendung umgesetzt wird. Da wird viel experimentiert, da wird viel ausprobiert, aber noch nicht so flächendeckend und noch nicht, würde ich sagen, mit so viel Durchschlagskraft,
warum?
Dass Unternehmen da auch wirklich ihren Return sehen.
Was hören Sie, warum ist das so?
Ich höre verschiedene Dinge. Eins ist die regulatorischen Rahmenbedingungen, die komplex sind. Und gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen zu vielen Fragen führen. Viele wissen einfach nicht, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Es gibt einen AI-Act, der wird jetzt in deutsches Recht umgesetzt. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung. Es gibt noch lauter weitere, auch sicher sinnvolle regulatorische Werke. Aber für ein kleines und mittleres Unternehmen ist es sehr schwer zu überschauen, was darf ich denn dann eigentlich? Mit welchen Daten darf ich das verwenden? Mit welchen Anbietern darf ich das verwenden? Und das ist natürlich auch unser Job als Unternehmen, das zu erklären, soweit wir es halt überblicken können, was erlaubt ist. Aber regulatorische Rahmenbedingungen sind das eine. Das andere ist, glaube ich, so ein bisschen die Perfektion, die in uns drinsteckt in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft, Dinge gleich perfekt bauen zu können. Und mit KI müssen Sie ausprobieren. Da wissen Sie noch nicht vorher, was die perfekte Anwendung ist. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Dieser Bereich entwickelt sich so wahnsinnig schnell weiter, dass wir heute an einem ganz anderen Punkt sind als vor 6 Monaten oder vor 12. Und auch wir bei Google Ihnen nicht exakt sagen können, was die absoluten Killer-Applications in den nächsten 6 Monaten sein werden.
Also erst ausprobieren, bevor man die Strategie hat? Also da mal
hindrehen. Ich würde sagen, beides. Man muss einen agilen Ansatz haben, wo man eine Richtung hat. Mhm. Aber auf dem Weg zu diesem Ziel, was man sich gibt, muss man total agil unterwegs sein und verschiedene Dinge ausprobieren. Das ist das Erfolgsrezept, das ich zumindest auch von vielen Unternehmen höre, die das in größerem Maßstab probieren, dass sie einerseits so Bottom-up-Innovationen fördern und dann gucken, was funktioniert davon und dann wird das ausgerollt.
Wir hatten ja auch einen Podcast mit Frau Grimm aufgezeichnet, aber das Thema auch. Es gibt noch einen anderen Aspekt, dass die Unternehmen ja noch nicht mal in der Grundlage soweit sind. Also Digitalisierung, wir reden ja noch über die 100%ige Durchsetzung der Digitalisierung. Das heißt, die Datenstrukturen sind ja häufig gar nicht so stringent vorhanden, um darauf KI anzuwenden. Also es geht jetzt um Modellierung. Sag mal, Unternehmen will vorhersagen, nehmen wir einen Bäckermeister der Kette, die vorhersagen will, wann in welcher Bäckerei wie viel Brötchen demnächst verkauft werden. Das kann man ja machen mit KI. Dafür brauche ich aber die Grundlagen, die Daten. Und die sind in Deutschland bei den vielen Unternehmen noch nicht da. Hm. Kann man da helfen? Sie sagte, da könnte ja auch KI helfen.
Da kann auch KI helfen, denn das Gute an KI ist, Sie müssen nicht erst in großem, aufwendigen Verfahren alle Daten strukturieren. Mhm. Früher, sozusagen bei dem früheren maschinellen Lernen, mussten Sie ganz lange vorher Daten vorstrukturieren, sicher sein, dass Sie Quellen zusammenführen und bereinigen, bevor dann maschinelles Lernen darüber laufen konnte. Das ist jetzt bei den neuesten Generationen der KI nicht mehr so. Sie können wirklich das zur Verfügung stellen, was Sie haben und daraus dann lernen. Mhm. Das heißt, es senkt im Grunde die Eintrittsbarrieren. Die sind nicht mehr so hoch wie vor 20 Jahren.
Mhm. Sie verstehen Google ja auch immer als eine Partnerschaft dann mit den Unternehmen. Nichtsdestotrotz wird im Moment ja auch viel über digitale Souveränität gesprochen und sind wir zu abhängig von Playern, die eben nicht aus Europa kommen. Wie geht man dann damit um? Weil ohne Vertrauen geht's ja nicht, ne?
Souveränität ist natürlich wichtig und wird in den aktuellen Rahmenbedingungen noch wichtiger. Wir hören das von unseren Kunden, wir nehmen das natürlich wahr. Wir haben vor 4 Jahren schon gesagt, wir wollen unsere Cloud-Angebote, und um die geht's ja hier, alles, was wir in der Cloud an Rechenleistung, an KI, an Unternehmensinfrastruktur zur Verfügung stellen, die wollen wir on Europe's Terms, also zu den Bedingungen, wie sie halt in Europa herrschen, anbieten, so dass Unternehmen sorgenfrei diese Dienste anwenden können und auch selbst Auswahl haben, wie sie anwenden können. Also zum Beispiel kann ich als Unternehmen, wenn ich die Google Cloud nutzen möchte, entscheiden, möchte ich die Cloud so nutzen, dass ich meine Daten in der ganzen Welt über Rechenzentren verteilt habe. Das hat natürlich Vorteile. Die sind dann redundant gespeichert, gibt mir eine gewisse Sicherheit, gibt mir auch, wenn ein Rechenzentrum ausfällt, die Verfügbarkeit von einem anderen Rechenzentrum. Oder möchte ich sie in Europa haben oder möchte ich sie vielleicht sogar nur in Deutschland gespeichert haben? Wie möchte ich das mit Verschlüsselungszugang handhaben? Möchte ich nur alleine als Unternehmen darauf zugreifen können? Möchte ich vielleicht noch mit einem Dienstleister, einem Partner, mit dem ich arbeite, der für mich Dinge an meinen Daten macht, das tun? Unsere Strategie ist seit 4 Jahren, wir suchen uns europäische Partner, mit denen wir das zusammentun. Also zum Beispiel T-Systems, zum Beispiel die Schwarz-Gruppe, Schwarz-Digits. Mit denen zusammen bieten wir souveräne Cloud-Lösungen in Deutschland an. Das heißt, dass ich als Unternehmen genau das Level von Souveränität, wie ich sie brauche, mir aussuchen kann und dann im Hintergrund einerseits Google, andererseits ein deutsches Unternehmen habe, was dann auch die Kontrolle über die Souveränität hat.
Trotzdem auch real investiert, also in Technologie, ähnlich wie Microsoft jetzt in Bergheim ein großes Rechenzentrum baut, macht Google ähnliche.
Absolut. Also das ist ein weiterer wichtiger Aspekt von sozusagen Souveränität, dass wir in den Standort Deutschland investieren. Mit Rechenzentren, mit Infrastruktur um die Rechenzentren herum, mit etwas, was wir Cloud-Regionen nennen, also gerade für Cloud-Kunden, dass die Cloud-Daten dann eben in diesen Regionen verfügbar und gespeichert sind. Wir haben vor ein paar Jahren schon angekündigt, dass wir 1 Milliarde Euro in Deutschland investieren zum Aufbau von Infrastrukturen. Und die stärken, wenn Sie so wollen, die Souveränität in Deutschland, weil das ja ein physisch investiertes Kapital hier in Deutschland ist und nicht ein Rechenzentrum, was irgendwo in Oregon steht.
Wir nehmen hier auf im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels und saßen auch heute schon zusammen auf einem Panel. Und da kam das Stichwort, ich glaube nicht als erstes von Ihnen, aber zum Thema Digital Workforce auf. Und dass wir jetzt eigentlich gerade die letzte Generation von CEOs sehen, die nur mit menschlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun haben. Und dann gibt's halt eben bald vielleicht diese digitalen Kollegen. Was heißt das konkret für uns, für unsere Gesellschaft, für die Unternehmen? Was bedeutet das?
Ja, es ist eine interessante Frage. Ich habe mir auch überlegt, ob es eine glückliche Bezeichnung ist, sie als digitale Mitarbeiter zu bezeichnen. Ja. Oder ob das nicht uns als menschliche Mitarbeiter ein bisschen in Frage stellt. Dahinter steht, dass wir Technologie entwickeln, auch mit KI-Hilfe-Technologie entwickeln, die im Prinzip nicht nur eine Antwort geben kann, sondern Aufgaben übernehmen kann. Also zum Beispiel Research, Forschungsaufgaben übernehmen kann, die vorher wahrscheinlich ein Mitarbeiter übernommen hätte.
Also das, was wir als Agenten jetzt ein bisschen kennenlernen.
Genau, also meine sozusagen Agents, Agenten für verschiedene Aufgaben, die man programmieren und dann in die Welt losschicken kann. Und ich glaube, das wird enorm wichtig, sich zu überlegen, in welchen Bereichen macht das besonders viel Sinn. Was für Agenten brauche ich für mein Unternehmen? Das macht übrigens auch Sinn für mich als in der privaten Nutzung das zu überlegen. Wo kann ich mir selbst Arbeit sparen? Wo kann ich produktiver werden und Zeit gewinnen? Also auch dafür kann man Agenten nutzen. Und da geht ein großer Trend dahin, wie man die am besten steuert. Da würde ich vorschlagen, dass wir uns in 12 Monaten mal darüber unterhalten, wenn wir besser wissen, beide besser wissen, welche dieser Agenten denn gut funktionieren. Das ist für mich so ein Teil dieses agilen Lernens. Heute ist noch etwas unklar, in welchen Bereichen Agenten den meisten positiven Beitrag leisten können. Mhm. Ja, wird sehr viel experimentiert. Na, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Im Vertrieb und Marketing nutzen viele Unternehmen KI-Tools zur Erstellung von Werbemitteln. Also wenn Sie ein Autohersteller sind und ein neues Auto haben, dann wollen Sie das nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern wahrscheinlich in 100 Ländern, sprich in 100 Sprachen. Sie brauchen 100 Mal Bilder, wo Menschen aus diesen Ländern auch zu sehen sind, vor Hintergründen aus diesen Ländern. Mit KI, mit einem KI-Agenten, können Sie im Grunde beliebig viele solche kreativen Anzeigen, Bilder erstellen. Das war bis vor 12 Monaten nicht denkbar. Sie können sogar Videos erstellen, die dann angepasst sind auf die Sprache, auf den Hintergrund, auf die Menschen, die in diesem Land leben. Das vereinfacht die Arbeit ungemein und macht sie viel schneller. Also ein Agent, der mir in Marketing und Vertrieb dabei hilft, Werbemittel zu erstellen, das ist heute schon Realität. Das nutzen viele Unternehmen, gerade internationale, die eben in vielen Sprachen Kunden ansprechen wollen. Und so sehe ich Schritt für Schritt, wenn man das durch Unternehmen einmal durchdenkt, viele Bereiche, in denen ich mir das vorstellen kann, aber wo ich Ihnen heute fairerweise noch nicht genau sagen kann, wo wird das den größten Impact haben.
Aber wie abhängig werden wir davon werden? Man könnte es jetzt negativ konnotieren und sagen, huhu, dann brauche ich natürlich weniger Leute, weil in bestimmten Bereichen habe ich dann die Agenten. Auf der anderen Seite, Sie hatten, glaube ich, auch schon mal demografischen Wandel angesprochen, irgendwie fehlen uns ja auch die Leute. Also ist die deutsche Wirtschaft so, wie sie ist und funktioniert eigentlich abhängig davon, dass wir diese Agents mehr und mehr einsetzen werden?
Wenn wir auf die deutsche Wirtschaft gucken, dann kommen wir aus 2 Jahren der Schrumpfung. Und die Prognose für 2025 der alten Bundesregierung ist Nullwachstum gewesen. Also wir haben ein Problem in Deutschland, dass Wachstum und Innovation und Produktivität heißt. Davon haben wir nicht genug. KI-Agenten und neue Technologien können uns natürlich dabei helfen, viel produktiver zu werden und das Wachstum wieder zu beschleunigen. Wir haben ja in Deutschland nicht das Problem, dass wir zu wenig Arbeitsplätze haben. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, auch einen Fachkräftemangel. Insofern denke ich, das ist fast schon eine Notwendigkeit.
Im Moment auch, so ist es jetzt nicht, ne?
Ja, aber wenn Sie auf die Zahlen in Summe gucken, haben wir eher... Ja, ist das so schön, eine Arbeiterlosigkeit als eine Arbeitslosigkeit. Ja, wir haben eigentlich genügend Arbeit, aber zu wenig andersrum. Nicht eine Arbeitslosigkeit, sondern eine Arbeiterlosigkeit. So ist es, glaube ich, richtig, dass wir genügend Arbeit, aber zu wenig Menschen haben, die sie machen können.
In dem Zusammenhang hat man ja, glaube ich, auch schon mal diskutiert, es ging um Roboter damals, ob die nicht ein Gehalt kriegen müssten und Steuern zahlen. Bei den Agenten könnte man eine ähnliche Frage stellen, weil die Unternehmen zurzeit, die da auf dem Markt tätig sind, sind eher US-Unternehmen. Das Geld wird woanders verdient und die Gewinne gehen woanders hin. Müsste man auch nicht da dann drüber nachdenken, wenn ein Millionenherr von Agenten demnächst Arbeit übernimmt, sich was überlegen, sonst laufen wir hier Gefahr, in größere Probleme zu kommen, glaube ich schon. Also nicht alle können von einem Job in irgendeinen anderen Job wechseln, ne? Sofort und so schnell.
Also Sie sprechen da 2 Themen an, die wichtig sind, glaube ich. Das eine ist, wie nehmen wir Leute mit in eine neue Arbeitswelt? Welche Fähigkeiten brauchen wir dafür? Welche Schulungen brauchen wir dafür? Und das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, eine Transformation, die nicht automatisch erfolgt. Völlig klar. Wir müssen da an Weiterbildungsprogramme, an Schulungsprogramme denken, an neue Berufsprofile, die entstehen. Ja. Und das ist eine Aufgabe für Unternehmen und es ist auch eine Aufgabe, glaube ich, für den Staat und für die BA und für viele weitere Beteiligte in diesem Bereich. Sollten Agenten dann wie Menschen behandelt werden? Also ich glaube, sie sind technische Hilfsmittel. Ja, und sie sind technische Hilfsmittel, die uns die Arbeit erleichtern, aber ich würde sie jetzt nicht
sie ersetzen unter Umständen ganze Gruppen, wenn ich mal, es gab schon Theorien, oder gibt es auch schon Angebote von einem Anbieter, glaube ich, Callcenter zu ersetzen. Für $5 konnte man sich eine halbe Stunde Callcenter digitale Assistenten, also Callcenter-Mitarbeiter buchen, jetzt schon, ne? Also mit normalen, da hieß es, das Unternehmen muss nur seine Daten, seine Bedienungsanleitung oder was auch immer sie da verkünden will, reingeben und schon kann jeder Mittelständler, Kleinunternehmer sich ein Callcenter leisten, theoretisch.
Ja.
Das ist ja eine Arbeitskraft normalerweise gewesen, früher.
Ja, wenn der Mittelständler vorher sich das leisten konnte, eine Arbeitskraft zu haben.
Genau,
und vielleicht ist es jetzt ein zusätzlicher Dienst, eine zusätzliche Schnittstelle, eine neue Möglichkeit, mit diesem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, nicht? Also das wird für viele zum ersten Mal so eine Möglichkeit eröffnen, die das nicht vorher konnten.
Wir hatten auch Interview mit dem Jimdo-Gründer Henze, der die Selbstständigen besonders im Blick hat.
Ja.
Er sagte auch, für Selbstständige könnte das die Geschichte werden, KI. Ich kann ja nicht nur ganz schnell Webseiten kreieren, sondern ich kann mir als Selbstständiger unter Umständen ein ganz anderes Business aufbauen mit Hilfe von KI. Das war vorher wahrscheinlich nicht möglich. Sehen Sie das ähnlich oder?
Ja, es gibt eine ganz interessante Diskussion im Startup-Bereich, ob das Startup der Zukunft einfach viel weniger Arbeitskräfte braucht, um mal zu einer interessanten Größe mit einem Produkt zu kommen. Ob es vielleicht nur 5 Mitarbeiter braucht und nicht gleich 15 oder 20.
Mhm.
Das ist, glaube ich, eine interessante Überlegung. Ob das so ist, werden wir dann auch erst später sehen, denn ich glaube, davon gibt es noch nicht so viele Beispiele. Aber auch das könnte uns helfen, einfach die Anzahl der Neugründungen erheblich zu steigern. Nicht? Also ich denke darüber so nach, dass man mit Hilfe von Technologie halt die Eintrittsbarriere so senkt, dass mehr Menschen selbstständig werden können oder vielleicht auch ein Startup gründen können, die das vorher gar nicht in Erwägung gezogen hätten.
Ja. Sind zur Steuererklärung.
Ja, sehr weit in die Zukunft gedacht. Ich knüpfe jetzt noch mal einen Moment an diesen Gedanken. Müssen wir noch anders besteuern? Man könnte auch darüber reden, Roboter zu besteuern, etc. pp. Stichwort Grundeinkommen ist ja dann auch immer etwas, was dann hintenrum kommt. Ist noch im Moment sehr weit weg. Aber es gibt ja auch durchaus auch konservativere Menschen oder Tech-Enthusiasten, die sagen, ja, eigentlich müssten wir da darüber nachdenken. Glauben Sie, die Diskussion wird dann nochmal kommen, je technologischer, je automatisierter unsere Wirtschaft wird?
Ja, dahinter steht ja zum Teil die Frage, ob mit mehr Technologie wir weniger Arbeit haben werden.
Ja.
Und über lange Zeiträume hat sich das eigentlich nicht bewahrheitet. Bei den letzten großen technologischen Innovationen, Elektrifizierung, auch Einführung der IT, auch Einführung des Internets haben wir eigentlich nicht gesehen, dass auf einmal in Summe in einer Volkswirtschaft weniger Arbeit da ist. Menschen schaffen sich ja auch neue Arbeit. Insofern würde ich halte auch die Kreativität der Menschen, neue Dinge sich auszudenken, für im Prinzip unbegrenzt. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass uns dann immer wieder neue Dinge einfallen. Also ob jetzt das eine mit dem anderen zusammenhängt, weiß ich nicht wirklich. Oder ob nicht Technologie eher ein Ermöglicher ist, neu über Formen der kreativen Arbeit nachzudenken.
Vorhin sprachen Sie es an, dieses, wir wissen nicht, was in 6 Monaten, in 12 Monaten, rennen wir diesem Hype nicht hinterher. Das gab es jetzt die Woche, eine Analyse von 2 KI-Experten, die da sagten, ja, KI ist für die normale Technologie. Dieser Hype-Gedanke, der stimmt so gar nicht, weil Sie haben es dann verglichen mit dem Internet. Wir wissen alle, wann das Internet angefangen hat, für uns 95, so in dem Dreh. Und heute reden wir davon, endlich Digitalisierung zu machen. Das ist ja 30 Jahre her oder so. Und von Computern wollen wir mal von denen reden, die auch mit der Digitalisierung zusammenhängen, 50er, 60er, bis wir jetzt in der Durchdringung sind, in Deutschland zumindest. Und jetzt die Behauptung, in 5 Jahren würde KI uns 100, 200, 300.000 Arbeitsplätze ersetzen. Das kann man unter dem Aspekt ja auch mal in Frage stellen, oder?
Ja, auf der anderen Seite ist die Geschwindigkeit, mit der KI als Querschnittstechnologie genutzt wird, höher als die Geschwindigkeit bei früheren Basistechnologien. Also auch da kann man wieder sagen, KI steckt bei uns heute in allen Produkten drin. Wir haben bei diesem Thema Übersichten in KI schon mehr als 1 Milliarde Menschen, die in der Google-Suche Übersichten in KI nutzen. Und das Produkt gibt es seit 12 Monaten, 18 Monaten. Also das geht schon rasant schnell. Das geht schon rasant schnell. Ich gebe Ihnen trotzdem recht, wie nach vorne gedacht, was dann die nächsten Schritte sind. Das ist schwer abzuschätzen. Aber ich würde die Geschwindigkeit der Entwicklung im KI-Bereich nicht unterschätzen.
Nee, mache ich auch nicht, aber es gibt ja manche, die das wirklich schon Angst, das ist auch häufig auch Angst mache.
Ne, ja,
sagen.
Ja.
Und dann kriegen alle schon Panik. Ich glaube da nicht. Also weil auch das Beharrungsvermögen der Menschen, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, glaube ich nicht, dass alle jetzt voll dahinter stehen und sofort nach vorne rennen und KI nutzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch da gibt's Arbeitnehmer oder Menschen, die da Angst vor haben oder da ein bisschen vorsichtiger sind oder gar keine Berührungspunkte haben, weil sie nicht die Ausbildung haben dafür oder ähnliches.
Das gibt's bestimmt. Aber nochmal, ich stelle auch fest, dass in Deutschland viel KI von uns allen als Nutzerinnen und Nutzer einfach verwendet wird. Das ist nicht so, Das ist nicht ein Land, in dem wir weniger Produktnutzung sehen würden als anderswo.
Brauchen wir eine neue KI-Strategie? Die ist aus dem Jahr 2018, die wir bisher gesehen haben. Schon was her.
Wenn sie in der Tat von 2018 ist, würde ich sagen, ja, ja. Weil sich so viel verändert hat in den letzten Jahren. Ja. Und ich würde mich darüber freuen, wenn wir eine positiv belegte Wachstumsstrategie mit KI hätten.
Vielleicht letzte Frage. Ja. Wir sind ja hier auf dem Ludwig-Elke, haben wir schon gesagt, da war auch die neue Wirtschaftsministerin da. Eigentlich sollte auch der Digitalminister kommen, er ist leider nicht gekommen. Hat sie schon Möglichkeiten, mit einem von beiden zu reden oder mit beiden?
Nach der Ernennung noch nicht.
Nein. Noch nicht, aber bald mal vor, oder?
Ja, das würde mich natürlich freuen, aber ich kann mir vorstellen, Terminkalender von neuen Bundesministern sind sehr voll. Aber ich bin natürlich begeistert davon, dass es jetzt einen Digitalminister gibt, auch mit entsprechenden Kompetenzen Dinge zu bewegen, sprich mit Dingen, die auch aus anderen Ministerien dort zusammengeholt wurden, inklusive einer Budgetverantwortung. Das halte ich für sehr wegweisend.
Und wir sind gespannt, was es bringen wird.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Dankeschön.